Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Matthias Frieber, guten Abend. So richtig wollte keine Ruhrpott-Derby-Stimmung aufkommen heute Abend in Dortmund. Das lag daran, dass nur 300 Fans im Stadion dabei sein durften, aber auch daran, dass der BVB zu überlegen war. Vom 3:0 gegen Schalke berichtet Anne von Eickels.
Geduld ist eine Stärke. Und der BVB war stark beim 3:0-Sieg im Derby gegen schwache Schalker.
Wir haben nichts anbrennen lassen hinten und vorne. Haben wir geduldig gespielt, auch wenn es nicht geklappt hat in den ersten 45 Minuten.
Abwehrspieler Manuel Akanji sorgte in der 55. Minute für die BVB-Führung beim Comeback nach seiner Corona-Erkrankung. Die Schalker Offensive machte es der BVB-Abwehr aber auch leicht. Kein Torschuss, nur 4 Ballkontakte im Dortmunder Strafraum im gesamten Spiel. Für die Mannschaft von Trainer Manuel Baum.
Wenn wir Balleroberungen haben, ich glaube, wir haben gar nicht so schnell schauen können, wie der wieder weg war.
Der neue Schalke-Trainer muss Geduld haben.
Das Hauptproblem ist meiner Meinung nach ja, der Kopf gerade.
Der BVB zeigte dagegen das, was Sportdirektor Michael Zorc nach der Champions-League-Niederlage in Rom sehen wollte.
Es war eine gute Reaktion der Mannschaft nach Dienstag. Es ist und bleibt ein Derby-Sieg.
Auch wenn die ganz großen Emotionen bei diesem Fastgeister-Derby fehlten. Nur 299 BVB-Fans und ein Schalker waren im Stadion dabei. Die typische Derby-Atmosphäre fehlte, aber Mats Hummels hatte nach seinem Tor zum 3:0 dann...
Ja, wirklich große Emotionen. Das Derby-Tor war etwas, was mir wirklich gefehlt hat.
Es war übrigens schon das 19. Derby für Mats Hummels. Geduld zahlt sich manchmal eben aus.
Der BVB ist damit Tabellendritter, punktgleich mit dem FC Bayern München. Der Rekordmeister dominierte beim 5:0 gegen Eintracht Frankfurt nach Belieben. Edgar Endres.
Ungläubig schaut Frankfurts Trainer Adi Hütter Robert Lewandowski bei seiner Auswechslung an. 3 Tore macht der Pole, eine perfekte Chancenauswertung in der leeren Arena.
Hat halt alles, eine gewisse Schnelligkeit, hat eine Dynamik, ist aggressiv, kopfballstark, Abschluss links, rechts, Spielverständnis. Toller Stürmer und ja, hoffe, dass er noch trotz allem länger Fußball spielen kann.
Hütter adelt mal wieder den Topmann der Bayern. 10 Saisontore nach 5 Spielen, das ist neuer Rekord in der Bundesliga-Geschichte.
Wir wollten Tore schießen und dann wahrscheinlich die zweite Halbzeit ein bisschen mit Augen spielen. Und wir haben alles geschafft, was wir geplant haben.
Tore wollten sie schießen, das gelingt perfekt. Auch weil Leroy Sané und Jamal Musiala zum Ende der Partie noch 2 drauflegen. Das 5:0 ist ein Ergebnis, das dank Lewandowski auch Trainer Hansi Flick in die Karten spielt.
Er macht im Moment aus jeder Chance fast ein Tor und das hilft uns natürlich, auch eine gewisse Sicherheit wieder reinzubekommen.
Schade, dass Alphonso Davies sich schwer am Knöchel verletzt und wochenlang ausfällt.
Noch einen Punkt mehr auf dem Konto als die Bayern hat RB Leipzig. Der Tabellenführer mühte sich heute aber beim 2:1 Heimsieg gegen Hertha BSC. Der Spielbericht von Thorsten vom Wege.
Leipzig gewann verdient mit 2:1, aber das Spiel gegen Hertha BSC hatte schon ein paar irre Wendungen. Trotzdem war es ein verdienter Sieg, meinte RB-Trainer Julian Nagelsmann.
Aber es war nicht so einfach und deswegen, solche Spiele sind extrem wichtig, sie zu gewinnen in der Phase, in der wir sind und deswegen sind wir glücklich.
Die Gäste waren nach einem schulbuchmäßigen Konter durch Córdoba in der 9. Minute in Führung gegangen. Fast postwendend schaffte RB durch Upamecano den Ausgleich. Dann wurde der Spitzenreiter stärker, aber nicht zwingend. Und so brauchte es ein paar Geschenke, um die Weichen auf Sieg für die Gastgeber zu stellen. Erst dezimierte sich die Hertha selbst, weil der nach der Pause frisch eingewechselte Sifuik erst gelb und schon in der 50. Minute gelb-rot sah. Und weil sich RB gegen clevere Gäste schwer tat mit dem Erarbeiten von Chancen, half Torschütze Córdoba nach und faulte im eigenen Strafraum Orban. Sabitzer erzielte vom Punkt den 2:1 Siegtreffer für RB. Kein Wunder, dass Herthas Trainer Bruno Labbadia nicht zufrieden war.
Wir haben uns viel vorgenommen, wollten permanent unangenehm sein und ich glaube, das waren wir auch über die 90 Minuten, selbst in Unterzahl. Deswegen sind wir, das muss man einfach sagen, heute sehr, sehr enttäuscht über den Ausgang des Spiels.
Hertha mit Trainer Bruno Labbadia im Abstiegskampf dabei, immer noch ohne Punkte Schlusslicht ist Mainz 05. Dabei Florian Winkler hätte es heute gegen Mönchengladbach fast für die ersten Zähler gereicht, aber nur fast.
Gladbach zeigte gegen Mainz wahre Comeback-Qualitäten. In einer lange ausgeglichenen Partie brachte Stindl die Gäste nach einer Viertelstunde in Führung. Dann zeigten die Rheinhessen ein offensiv anderes Gesicht. Zweimal war 05-Stürmer Mateta zur Stelle und drehte das Spiel nach einer guten halben Stunde. Zu diesem Zeitpunkt nicht unverdient. Nach der Pause die Borussia mutig und druckvoll im Spiel nach vorne. Der 2:2-Ausgleich fiel aber durch einen Handelfmeter. Der Mainzer Nia Kate war der Übeltäter. Der eingewechselte Hofmann verwandelte souverän. Die Mainzer danach geschockt. Gladbach blieb dran. Matthias Ginter wurde mit seinem Kopfballtreffer in der 83. Minute zum Matchwinner und sorgte für den 2. Saisonsieg für die Fohlen. Mainz mit guter Partie, aber ohne Punkte, kassierte die 5. Pleite in Folge und bleibt Tabellenschlusslicht.
Nirgendwo sonst durften heute mehr Fans ins Stadion als an der Alten Försterei bei Union Berlin. 4.500 waren gekommen und sahen das einzige Unentschieden des Samstags. Vom 1:1 zwischen Union und dem SC Freiburg meldet sich Lars Becker.
Union vor der Pause die dominante, die bessere Mannschaft mit Tempo und einigen Chancen, aber ohne das Tor. Das fiel auf der Gegenseite. Griffo nutzte mit einem Klasse-Schlenzer die erste Freiburger Chance zur Führung. Aber fast im Gegenzug der Ausgleich Andrich mit einem abgefälschten 18-Meter-Schuss. Nach der Pause dann eine ausgeglichene, zunehmend umkämpfte und intensive Partie ohne die ganz großen Gelegenheiten. Die beste hatte Unions Innenverteidiger Friedrich. Sein Kopfball ging knapp vorbei. Am Ende 1:1. Beide Teams, Union und Freiburg, nach 5 Spieltagen mit 6 Punkten im Tabellenmittelfeld.
Ausführliche Hintergründe zu den zugelassenen Fans und den Hygienekonzepten haben wir für Sie online bereitgestellt auf deutschlandfunk.de/sport. Wir blicken noch ins Ausland, denn in Spanien beendete heute Real Madrid eine kurze Mini-Krise und gewann das traditionsreiche Derby, den Clásico, auswärts beim FC Barcelona vor leeren Rängen mit 3:1. Mehr dazu von Marc Dugge.
Federico Valverde brachte Madrid nach nur 5 Minuten Spielzeit in Führung. 3 Minuten danach glich Ansu Fati für Barcelona aus. Der erst 17-Jährige ist damit der jüngste Clásico-Torschütze aller Zeiten. In der zweiten Spielzeit beherrschte erstmal Barça die Partie. Real Madrid-Kapitän Sergio Ramos verwandelte einen umstrittenen Elfmeter dann aber zum 2:1. Und Madrid bekam spürbar Oberwasser. Kurz vor Abpfiff gelang dann Luka Modric nach einem Torwartfehler der letzte Treffer. Real Madrid ist damit Tabellenführer.
Barcelona aktuell nur auf Rang 12. Bei der Spanien-Rundfahrt der Radprofis hat der Belgier Tim Wellens heute die 5. Etappe gewonnen. Primoz Roglic führt weiter im Gesamtklassement. Spannend bis auf den letzten Kilometer ist der Giro d'Italia. Das Abschlusszeitfahren morgen wird zur Sekundenentscheidung. Lutz Kulling.
Auf die Sekunde zeitgleich. Das denkbar knappste Finale steht dem Giro d'Italia bevor. Nach der Bergankunft in Sestriere ist der Australier Jay Hindley aus dem deutschen Team Sunweb neuer Führender im rosa Trikot. Er liegt nur wenige Zehntelsekunden vor dem Briten Theo Gegenhardt. Der wiederum gewann diese finale Bergetappe der Rundfahrt im Zielsprint vor Hindley. Weil die Etappe wegen behördlicher Vorgaben nicht, wie vorgesehen, durch Frankreich geführt werden konnte, stand der Schlussanstieg nach Sestriere heute 3-mal auf dem Programm. Gegenhardts Team, Ineos, erhöhte immer wieder das Tempo, was dazu führte, dass der bisherige Gesamtführende Wilco Keldermann 2 Minuten verlor und nun als Gesamtdritter ins abschließende Zeitfahren morgen geht. Auf 15,7 Kilometern nach Mailand entscheidet sich der Giro und wird, aller Voraussicht nach, einen Überraschungssieger bekommen. Die bisher zeitgleichen Jay Hindley oder Theo Gegenhardt.
Nach seinem Turniersieg vergangene Woche beim ersten Tennisturnier von Köln hat Alexander Zverev heute erneut das Endspiel erreicht. Uli Schäfer berichtet.
Es war die Revanche für die Niederlage bei den French Open. Da hatte Zverev gegen Jannik Sinner noch verloren. Jetzt in Köln hat die deutsche Nummer 1 den Shootingstar aus Südtirol in die Knie gezwungen. Trotz leichter Hüftbeschwerden. In einem Nervenspiel vor leeren Tribünen 7:6 und 6:3. Damit steht Zverev im Finale und greift nach seinem zweiten Titel hier in Köln. Sein Gegner ist Diego Schwartzmann aus Argentinien. Oder, wie schon am letzten Wochenende, der Kanadier Félix Auger-Aliassime. Und auch im Doppel haben es zwei Deutsche ins Endspiel geschafft, Kevin Kravitz und Andreas Mies. Die French Open-Sieger aus Coburg und Köln setzten sich im Halbfinale in 2 Sätzen gegen ein Duo aus Neuseeland und Österreich durch.
In Portimao findet zum ersten Mal in der Geschichte ein Formel-1-Rennen statt. Die neue Strecke ändert aber nichts daran, dass der immer gleiche Fahrer auf der Pole-Position steht. Die Rennvorschau von Jens Gideon.
Lewis Hamilton will in Portugal Michael Schumacher überbieten. Mit seinem 8. Saisonsieg würde sich der Mercedes-Pilot den 92. Erfolg seiner Karriere sichern und hätte damit einen Rennsieg mehr als der deutsche Rekordweltmeister. Vor allem 2 Konkurrenten könnten die Rekordjagd auf der neuen Strecke an der Algarve noch stoppen. Hamiltons Teamkollege Valtteri Bottas hat von Startplatz 2 aus genauso Siegchancen wie Max Verstappen im Red Bull auf Position 3. Nur um Schadensbegrenzung geht es in Portimao einmal mehr für Sebastian Vettel. Der Ferrari-Pilot dürfte schon zufrieden sein, wenn er von Startplatz 15 aus wenigstens unter die besten 10 fährt und damit ein paar WM-Punkte holt.
Darf oder kann man die Eishockey-WM im kommenden Mai in Belarus austragen? Co-Gastgeber Lettland findet nein. Die Sicherheit von Spielern und Fans könne nicht gewährleistet werden in einem Land, in dem seit Monaten gegen Staatschef Lukaschenko protestiert wird. Warum das den Weltverband nicht interessiert, erklärte hier im Deutschlandfunk der Generalsekretär der IIHF, Horst Lichtner.
Wenn lettische Eishockey-Nationalmannschaft nicht nach Belarus fahren möchte oder will, dann soll der Regierungschef das entscheiden und einen Boykott ausrufen. Dann wird man sehen, was das für Folgen hat. Aber das ist die Entscheidung der Politik, nicht die Entscheidung des Sportverbandes, jetzt einen Vertrag, den wir vor vier Jahren, unterschrieben haben, zu brechen. Das kann niemand von uns fordern. Wir sind nicht vertragsbrüchig. Wir sind ein Weltverband. Wir sind kein Dahergelaufener, der mal eben sagt, oh, sorry, haben wir falsch gemacht, jetzt gehen wir woanders hin. Das kann doch keiner von uns verlangen.
Das vollständige Interview mit Horst Lichtner finden Sie online auf deutschlandfunk.de/sport. Und das war Sport aktuell mit Matthias Frieber Mikrofon. Gleich nach den Nachrichten hier im Deutschlandfunk die lange Nacht. Ihnen jetzt eine gute Nacht.